Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maria Elmenreich. Herzlich willkommen. Kultur sei der geistige Nährboden für all unser Handeln. Dieser kluge Satz stammt von der Geigerin Franziska Hölscher. Was sie sonst noch so denkt, womit sie sich derzeit beschäftigt, das hören Sie später in dieser Sendung. Außerdem geht es um Inklusion im Museum. Was das Deutsche Hygienemuseum in Dresden darunter versteht, auch dazu mehr. Aber erst einmal ins Theater. Kurz, aber alles andere als schmerzlos ist die Geschichte vom Schottenkönig Macbeth in der Fassung von William Shakespeare. Dessen kürzeste Tragödie ist wohl auch seine blutrünstigste. Vom General zum Königsmörder, zum König selbst und zum Tyrannen. Dieser Werdegang des Macbeth liefert immer dann den passenden Theaterstoff, wenn es besonders grausam auf der Welt zugeht. Das lässt sich an der Inszenierungsgeschichte ablesen. Nicht nur Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch die Zukunft wird ziemlich sicher den einen oder anderen Macbeth noch hervorbringen. Future Macbeth heißt demzufolge ein neuer Abend am Berliner Ensemble. Barbara Behrendt hat ihn gesehen.
Der Schauspielstudent Emil Kollmann kann es nicht fassen. Das Publikum ist tatsächlich ins Berliner Ensemble gekommen, um sich Macbeth anzuschauen. Er rollt mit den Augen und wendet sein Gesicht zur Bühnenwand.
Ja, es gibt da draußen Menschen, die haben echte Probleme und die könnten das Geld richtig gut gebrauchen, was ihr hier verprasst.
Was soll uns denn diese olle Kamelle noch erzählen?
Hallo.
Versteht ihr, während ich hier stehe, habt ihr ganz sicher einen Putschversuch, einen Terroranschlag und eine Kriegserklärung verpasst.
Allerdings lässt sich Kollmann überraschend schnell durch seine KollegInnen vom Gegenwartsbezug der ollen Shakespeare-Kamelle überzeugen.
Die Gerissenen und Bösartigen stehen oben, ja. Und die Edlen und Guten landen im Grab.
Wie im wirklichen Leben. Na, dann kann's ja losgehen. Zumindest mit den Grundmotiven. Denn mehr gibt's an diesem Abend vom Stück über den Kriegshelden Macbeth, der sich von Hexenprophezeiungen und seiner ehrgeizigen Frau zum Mord verführen lässt, kaum zu sehen. Der Stoff dient nur als Anlass, um darüber nachzudenken, wie ein Tyrann gemacht wird, wie Gewalt entsteht. Und zwar, das ist die Überraschung, in einer schrillen Komödie. Der Abend ist in Kooperation mit den Schauspielstudierenden der Berliner Ernst-Busch-Schule entstanden. Die jungen SpielerInnen wollen den Stoff ins Heute holen und möglichst unterhaltsam erzählen. Dafür sind einige feministische Umdeutungen nötig. Macbeths treuer Kriegsfreund und Waffenbruder Banquo, den er später ermorden lässt, wird hier zur Waffenschwester. Und Lady Macbeth wurde erst vom Patriarchat zum skrupellosen Machtmenschen geformt. Dem Übernatürlichen schwört die Inszenierung am Berliner Ensemble gänzlich ab. Die drei Hexen, die Macbeth den Aufstieg prophezeien, sitzen in einem modernen weißen Fernsehstudio. Drei Moderatorinnen einer reißerischen Propagandashow.
Live im Studio haben wir die Ehre, einen wahren Kriegshelden zu begrüßen. Den ehrenwerten Macbeth!
Mit schrillem Gelächter jubeln sie Macbeth nach oben. Und schließlich wird Macbeth mit Fake News und Propaganda zum Diktator gemacht. Der Gedanke an Putin liegt da natürlich nah. Konkrete Parallelen ziehen der Autor Pavlo Arie und der Regisseur Stas Zhirkov aber nicht, anders als in ihren früheren politischen Theaterarbeiten. Future Macbeth stellt vielmehr die Frage nach den Mechanismen, die Menschen ganz allgemein zu Mördern macht, sei es im Ehebett oder auf dem Schlachtfeld. Auf der Bühne wird daraus mit vielen Albernheiten eine schrille Farce. Macbeth ist ein blonder Weichling in weißen Rüschen mit Herzchen auf der Brust. Ein Schulbub, der sich von seiner Frau nach dem Pinkeln die Hose zuknöpfen lässt und dem die Knie schlottern, wenn er eine Pistole nur von Weitem sieht. Bis das Team, das ist dann tatsächlich lustig, den eitlen Jüngling mit einem Schmachtfetzen zum Mord am König überredet. Wer es bis dato noch nicht kapiert hat, dem gibt König Duncan Nachhilfe aus dem Tierreich. Schimpansen hassen Fremde. Gorillas verlieren bei einer Niederlage im Kampf auch ihre Familie. Der Mensch ist da nur ein Tier unter vielen. Jeder kann zum Mörder werden. Was Energie, Drive und Spielfreude anbelangt, macht den Studierenden der Ernst-Busch-Schule niemand etwas vor. Schade nur, dass die leisen Töne gänzlich verschwinden unter den vielen knalligen Tobsuchtsanfällen an der Rampe. Mit echten Menschen haben die Karikaturen auf der Bühne ohnehin wenig zu tun. Das verhindert letztlich das, was der Abend als sein Anliegen formuliert hat. Macbeth hier und heute lesbar werden zu lassen. Alle könnten zu Macbeth werden, sagt die Inszenierung. Macbeth ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Diese Moral greift dann doch allzu kurz.
Future Macbeth. Barbara Behrendt über eine Aktualisierung des Shakespeare-Klassikers am Berliner Ensemble. Solistin und Kammermusikerin, Instrumentenexpertin, Konzertdramaturgin und Organisatorin, Uraufführerin, Musikvermittlerin, Festivalleiterin. All das verbirgt sich bei Franziska Hölscher hinter der schlichten und doch so glanzvollen Berufsbezeichnung Geigerin. Eine äußerst umtriebige ist sie, das lässt die Vielfalt ihres Portfolios erahnen. Und auch musikalisch ist die Anfang 40-jährige Franziska Hölscher breit aufgestellt, wie man so schön sagt. Vom frühen Barock bis zur jüngsten Gegenwart reicht ihr Repertoire. Wir haben zu Beginn dieses neuen Jahres auch Franziska Hölscher um einen Blick in ihre Kulturwerkstatt gebeten und wollten auch von ihr wissen, was demnächst so alles ansteht und was sie umtreibt. Aber erst einmal habe ich Franziska Hölscher nach den zurückliegenden Feiertagen gefragt. Wie ist es in Ihrem Berufsleben? Haben Sie es auch geschafft, ein paar Tage lang die Geige Geige sein zu lassen, nicht zu musizieren und richtig Pause zu machen?
Ich habe es in diesem Jahr besser geschafft als in früheren Jahren. Vielleicht ist das der kleine Vorteil des zunehmenden Alters, dass man doch gelassener wird und nicht ständig unter Strom steht. Und ich muss sagen, das ist auch einfach unheimlich wichtig und wird immer wichtiger, dass man sich auch die Pausen nimmt. Ich war mit meiner Familie ganz wunderbar ein paar Tage unterwegs und jetzt aber im neuen Jahr geht's doch wieder sehr schnelllebig und doch auch etwas atemlos weiter.
Nun weiß ich nicht, ob Sie noch von einem altgedienten Notenständer spielen oder längst alles digital vom Tablet ablesen. Egal wie, was üben Sie jetzt wieder, wo das Tempo wieder angezogen hat?
Also ganz konkret bereite ich eine Produktion beim SWR vor mit Fratre von Arvo Pärt. Ganz aktuell ist die Arbeit an einem neuen Programm, was ich mit meinem Trio mit Katja Riemann und Marianne Schirinjan neu konzipiere. Und zwar ein Programm namens Verführung, was im Mai 25 zur Uraufführung kommen wird.
Also nicht nur Musik treibt sie um, sondern insbesondere die Verbindung Literatur, Schauspiel und Musik?
Ja, das ist tatsächlich ein Genre, was mir sehr am Herzen liegt. Die Ursprünge reichen eigentlich noch auf meine enge Freundschaft zu Roger Willemsen zurück, mit dem ich eigens solche Programme konzipiert habe. Und da habe ich eigentlich Feuer gefangen. Habe jetzt eben mit Katja Riemann und Marianne Schirinjan zwei Partner in Crime gefunden, mit denen ich ein festes Trio gegründet habe. Und das ist jetzt schon unser drittes gemeinsames Programm, was wir aufführen werden.
Zu all diesen Aufgaben, diesen musikalischen, planerischen, die ich auch vorhin schon aufgezählt habe, kommt ja ab morgen noch eine andere Aufgabe hinzu. Sie sind Juryvorsitzende im Fach Violine beim Felix Mendelssohn-Bartholdy-Hochschulwettbewerb. Heißt das, Sie beurteilen, wie gut Geige-Studierende aus ganz Deutschland spielen und wer womöglich von Ihnen der Beste oder die Beste ist?
Ja, das mit dem Beurteilen ist für mich immer so eine ambivalente Sache in der Kunst, weil ich mich wahnsinnig schwer damit tue, Leistungen oder auch künstlerische Vorträge in eine Punktzahl zu fassen. Und trotzdem sind solche Wettbewerbe natürlich für junge Musiker, Musikerinnen unheimlich wichtig, auch um in ihrer Karriere weiterzukommen, um auch ein Ziel zu haben, um Repertoire zu erarbeiten. Und natürlich bleibt es nicht aus, da in irgendeiner Weise eine Bewertung abzugeben. Und ich hoffe einfach, den jungen Leuten vermitteln zu können, dass so eine Bewertung im Prinzip in der Kunst gar nicht möglich ist.
Ja, das höher, schneller, weiter, dieses eindeutige Urteil, wie es zum Beispiel beim Sport möglich ist, ist ja eben in der Musik nicht ganz so leicht. Deshalb gibt es auch immer wieder Kritik an Musikwettbewerben. Haben Sie selbst die Vorteile in der eigenen Biografie zu schätzen gelernt?
Ich muss sagen, dass ich meine sogenannte Karriere, wie man es so nennt, nicht über Wettbewerbe gemacht habe. Ich habe zwar einige Wettbewerbe absolviert und war da teilweise erfolgreich, teilweise ist es dann früher Schluss, aber letztlich habe ich meinen Weg über andere Ausgänge quasi geschafft. Und ich glaube, das ist auch für mich sehr wichtig, den jungen Leuten zu vermitteln. Es gibt ganz viele unterschiedliche Wege. Im Prinzip sind wir unseres eigenen Glückes Schmied, dass wir uns eben dann auch diesen Weg suchen, mit dem wir mit all unserer Identität auch uns präsentieren und weiterentwickeln können.
Was für Wege waren das bei Ihnen? Waren das viele Kontakte zu anderen Musikerinnen und Musikern, mit vielen, möglichst vielen zusammenzuspielen und so die richtigen Partnerinnen und Partner zu finden, wenn es bei Ihnen die Wettbewerbe nicht waren, die Sie sozusagen ins Zentrum der Öffentlichkeit katapultiert haben?
Das waren zum einen natürlich Kontakte, das muss man sagen, da kommt natürlich auch viel Glück in dem Sinne hinzu, dass man natürlich diese Leute auch treffen muss, aber dann liegt es natürlich an einem selbst, dass man diese Chancen ergreift. Also das waren sicherlich zum einen diese prägnanten Begegnungen, das waren auch Persönlichkeiten, die mich gefördert haben, das waren, ja, ich denke gerade daran, wie ich beispielsweise den Pianisten Kit Armstrong kennengelernt habe und wie sich daraus so eine ganz intensive musikalische Zusammenarbeit entwickelt hat und wir schließlich jetzt auch gemeinsam ein Festival leiten. Das sind schon diese besonderen Augenblicke, mit denen man produktiv umgehen muss.
Das sind die großen Glücksmomente, die sich dann sozusagen weit in die Gegenwart und womöglich Zukunft auch ziehen. Nun sollten wir vielleicht auch einmal über die nicht ganz so guten Seiten des Kulturlebens im Moment sprechen. Die angespannte Finanzlage, dass die auch die Kultur zum Teil sehr dramatisch betrifft. Darüber müssen wir an dieser Stelle in dieser Sendung immer wieder berichten, haben das getan und werden das auch noch in Zukunft sicher tun müssen. Inwiefern bekommen Sie den allgemeinen Druck auch zu spüren?
Ich bekomme den in der Hinsicht zu spüren, dass ich selbst Festivalleiterin bin. Ich bin verantwortlich für zwei Festivals, zwar nicht in erster Linie auf der finanziellen Seite, aber natürlich bekomme ich tagtäglich mit, was los ist in den politischen Gremien, wie die Kultur als allererstes beschnitten wird. Ich bekomme mit, quasi in zweiter Linie, dass im Wirtschaftssektor die Finanzlage angespannt ist, dass es wesentlich schwieriger ist, die Sponsoren bei der Stange zu halten und gegebenenfalls noch neue Unterstützer zu finden. Das ist eigentlich in dieser Zeit eine mittlere Meisterleistung, weil einfach die ganze finanzielle Lage momentan in Deutschland momentan so angespannt ist. Und selbstverständlich wirkt sich das darauf aus, wie das Gagengefüge ist. Und da bin ich natürlich dann auch als Künstlerin wieder betroffen, weil ich sehe, einige Veranstalter, die können einfach nicht mehr das zahlen, was vor einigen Jahren noch der Fall war. Dann gibt es wiederum Veranstalter, die müssen in ihrem Angebot kürzen. Das heißt, die Plätze werden viel geringer und natürlich wird dadurch der Markt auch sehr viel enger.
Wenn Sie die Möglichkeit haben, von einer Reihe von Politikern zu sprechen und Politikerinnen und dort womöglich ein flammendes Plädoyer dafür zu halten, dass vielleicht die Kultur nicht der erste Posten ist, bei dem gestrichen werden sollte, was würden Sie denn sagen? Warum unbedingt Kultur?
Kultur ist der geistige Nährboden, den wir benötigen für all unser Handeln. Kulturräume sind Räume des Zusammenlebens, des Diskutierens, des Miteinander-Kommunizierens. Und ich denke, eine bessere Investition in unsere Zukunft, auch in die Zukunft des Landes, wie wir die nächste Generation auch weiterbilden, könnte es nicht geben als die Kultur.
Das heißt, wenn Sie in den kommenden Tagen beim Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschulwettbewerb jungen Geigerinnen und Geigern gegenüberstehen, dann werden Sie denen nicht davon abraten, den Berufsweg als Profimusikerin und Profimusiker einzuschlagen?
Abraten möchte ich niemanden, denn dieser Beruf, es ist ja noch nicht mal nur ein Beruf, es ist ja letztlich die große Leidenschaft, die man in sich spürt und wo man im Prinzip auch oft gar nicht anders kann, als dann diesen Weg zu wählen, den möchte ich überhaupt nicht missen, und zwar in keiner Episode meines Lebens. Und bei mir gab es wahrlich nicht nur Höhenflüge, sondern es gab auch die schwierigen Zeiten. Ich denke an die Corona-Zeit, wo erstmal alles weggebrochen ist. Und trotzdem, die Musik ist so die Ressource für alles, was mein Leben ausmacht. Insofern, wenn diese Leidenschaft vorhanden ist, möchte ich allen jungen Leuten Mut machen, reinzuspringen und das Glück beim Schopfe zu packen.
Eine eindeutige Empfehlung von der Geigerin Franziska Hölscher. Sie hat uns in ihre Kulturwerkstatt blicken lassen.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Als Ort der Demokratie will Iris Edenheiser ihr Haus verstanden wissen. Sie ist Direktorin des Deutschen Hygienemuseums in Dresden. Was sie unter solch einem Ort der Demokratie versteht, das hat sie mal in dieser Sendung erklärt.
Dass Menschen sich bei uns repräsentiert sehen, dass sie sich als selbstwirksam empfinden, dass sie einfach sehen, wir sind Teil von Gesellschaft und es ist möglich, durch das eigene Handeln Gesellschaft auch zu beeinflussen.
Und dazu gehört unter anderem, dass das Deutsche Hygienemuseum barrierefrei ist und dass es seit gut 10 Jahren Führungen auch in leichter Sprache anbietet, und zwar von Menschen mit und ohne Behinderung. Alexandra Gerlach hat solch einen inklusiven Museumsrundgang begleitet.
Das Deutsche Hygienemuseum an diesem Januarsonntag. An einem Stehtisch im Foyer haben sich die 3 Ehrenamtlichen versammelt, die die Führungen in leichter Sprache anbieten.
Ich bin Diana Andrea Petzold. Wo ich angefangen habe, habe ich die Ernährungspyramide vorgestellt und dann habe ich noch die Weltraumnahrung. Jetzt mache ich Essen mit Geschichte.
Auch Janas Mann arbeitet seit über 10 Jahren als Gästeführer im Hygienemuseum. Daneben steht Jens.
Ich heiße Jens Kempe. Den Leuten das zu erklären, was es zum Geschmack hergibt. Ich belese mich ja auch schon in der Freizeit viel, also ist immer wieder interessant.
Bevor es in die Ausstellung geht, werden Ablauf und Texte für die Erläuterungen noch einmal durchgegangen, erklärt Susanne Wegwert, die im Museum für Bildung und Vermittlung zuständig ist.
Bei der Vorbereitung geht es tatsächlich darum, nach einem Monat immer wieder noch mal reinzukommen.
Norman Petzold bereitet sich jedes Mal sehr gewissenhaft auf seinen Auftritt vor. Sein Lieblingsobjekt in der Sammlung ist die berühmte gläserne Frau. Das durchsichtige Modell eines weiblichen Körpers, das hier seit über 100 Jahren die Betrachter in den Bann zieht.
Ja, ich gucke mir das immer mal an. So. Wenn ich mal so unsicher bin in manchen Dingen, gucke ich es wieder von neuem an. Wie beispielsweise bei den Informationen beim Gehirn, das gucke ich mir mehr an, weil ich da manchmal ein bisschen unsicher bin.
Unterstützt werden junge Leute mit Behinderung von 2 langjährigen freien Mitarbeitern des Museums. Diese greifen helfend ein, wenn mal die Worte fehlen. So etwa Pädagogin Antje Murega.
Ich mag es total gerne, ihnen beizustehen und sie zu ermutigen. Und ich finde dieses Projekt einfach richtig unterstützenswert, weil ich das so, ja, mich berührt das immer sehr, wenn die sich trauen, einfach Experten ihrer eigenen Sache zu sein, wie sie es immer nennen. Und ich mag das total gerne unterstützen.
Dann ist es soweit. Ein Pärchen mittleren Alters aus Cottbus interessiert sich für die kostenlose Führung in leichter Sprache durch die Dauerausstellung. Etwas erstaunt schauen sie zunächst auf die 3 Gästeführer. Das sei häufig so, erzählt Susanne Wegwert.
Sie nehmen wahr, es gibt eine kostenfreie öffentliche Führung und nehmen eigentlich erst im zweiten Moment wahr, eine Führung in leichter Sprache. Oft ist es so, dass die Besucher und Besucherinnen in dem Moment erst verstehen, das ist ein besonderes Team, das diese Führung übernimmt.
Und dann geht es über die Treppen hinauf in den 2. Stock. Gleich am Eingang steht Jana, hochkonzentriert, und begrüßt die Gäste.
Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebes Publikum, liebe Gäste. Herzlich willkommen im Deutschen Hygienemuseum.
Dann weist sie die Besucher darauf hin, dass die Ausstellung komplett barrierefrei ist, sowohl für Rollstuhlfahrer als auch für blinde und taube Menschen. Für alle gibt es spezielle inklusive Führungen und tastbare Leitpfade entlang der zahlreichen Exponate in den 7 Sälen. Dann bittet Norman Petzold die Besucher zum Podest mit der gläsernen Frau. Etwas verschmitzt schaut er in die Runde und fragt:
Aber ist die überhaupt gläsern? Nein, sie ist nicht gläsern. Sie ist aus Kunststoff, aber manches auch aus Aluminium. Die Knochen sind aus Aluminium und die Blutgefäße und die Nervengefäße sind aus Kupferdraht.
Einen Saal weiter übernimmt Norman Petzolds Frau Jana das Wort. Sie steht neben dem Modell einer hochschwangeren Frau. Zügig erläutert sie mehrere Modelle mit den verschiedenen Phasen einer Schwangerschaft.
In den ersten Drittel ist es ein Embryo und ab der 12. Schwangerschaftswoche wird es ein Fötus.
Die Führungen in leichter Sprache im Dresdner Hygienemuseum sind ein gutes Beispiel dafür, wie inklusive Museumsarbeit gelingen kann. Besucherinnen und Besucher nehmen das Angebot gut an. Und auch Jens Kempe, Jana und Norman Petzold schätzen ihre Arbeit im Museum sehr.
Also mir gefällt, dass man so motiviert wird, dass man immer Neues lernt dazu, dass man es immer anders machen kann, auch seine Texte und so anders gestalten kann. Ja, und dass man eben ermutigt wird.
Inklusive Museumsarbeit in Dresden. Alexandra Gerlach mit einem Klappdoch-Beispiel aus dem Deutschen Hygienemuseum. In den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske geht es jetzt um die Folgen der verheerenden Brände im Großraum Los Angeles.
Hollywood zeigt sich schwer erschüttert von den Bränden, bei denen Schauspieler wie Mel Gibson, Anthony Hopkins oder Billy Crystal ihre Häuser verloren haben, sowie Zehntausende andere auch. Mindestens 24 Menschen sind bei der Katastrophe gestorben und bis morgen Abend wird wieder extremer Wind erwartet. Eine Lage, in der die Oscar-Akademie den glamourösen Empfang der Oscar-Nominierten gestrichen hat. Und die Nominierung hat sie ein weiteres Mal verschoben, erst von Freitag auf Sonntag und inzwischen auf den nächsten Donnerstag. Die Oscar-Verleihung selbst soll aber wie geplant Anfang März stattfinden. Vor der Oscar-Gala kommen die deutschen Nominierten traditionell in der Villa Aurora zusammen, dem ehemaligen Wohnhaus des Schriftstellers Leon Feuchtwanger im Exil. Die Villa und auch das nahegelegene Thomas-Mann-Haus sind zum Glück bisher verschont geblieben vor den Flammen. Zur Bedeutung dieser Orte sagte der Autor Georg Dietz, der Ende letzten Jahres als Stipendiat im Thomas-Mann-Haus zu Gast war.
Vor allem ist es ein Ort des Thomas-Mann-Hauses selber und auch die Villa Aurora, wo man deutsche Geschichte in ihrer Vielschichtigkeit erleben kann, aber auch ein Ort des Mutmachens, würde ich sagen, in dunklen Zeiten, weil diese Menschen es eben geschafft haben, trotz dunkelster Diktatur, Hitlerverfolgung, Kunst zu schaffen. Und an diesem Ort spürt man das.
Der Verlag der Erben des Komponisten Arnold Schönberg in Los Angeles wurde dagegen vom Feuer getroffen und viele seiner Originalpartituren, Fotos, Briefe und Bücher sind dadurch zerstört worden. Mit ihrer autobiografischen Graphic Novel Persepolis und dem darauf basierenden Film ist Marchane Satrapi berühmt geworden. Jetzt hat die Comiczeichnerin die höchste Auszeichnung Frankreichs abgelehnt, den Orden der Ehrenlegion, weil sie die Haltung Frankreichs gegenüber ihrem Geburtsland Iran heuchlerisch findet. Insbesondere kritisiert die Künstlerin die restriktive Visa-Erteilung für Iranerinnen und Iraner. Jungen freiheitsliebenden Dissidenten und Kulturschaffenden würden Visa verweigert, auch Touristenvisa, während Kinder von iranischen Oligarchen in Paris und Saint-Tropez herumliefen, so Satrapi auf Instagram. Wer im Theater einschläft, der tut das meistens unabsichtlich. Vielleicht bei einer Aufführung wie der, über die der Theaterkritiker Alfred Kerr einst geschrieben hatte, als ich um 10 Uhr auf die Uhr schaute, war es erst 8:30. Auf der Bühne des Berliner Ensembles darf jetzt aber absichtlich geschlafen werden. Die ganze Nacht vom 28. zum 29. Januar. Als Reaktion auf die Kürzungen in der Hauptstadtkultur versteigert das Theater nämlich eine Übernachtung auf eBay. Allein, zu zweit oder mit Familie, Einstiegsgebot 250 Euro. Zum Angebot gehören auch Karten für die Aufführung direkt vor der Übernachtung. Außerdem soll ein Ensemblemitglied ein Gute-Nacht-Gedicht vortragen. Wäre doch gelacht, wenn in der Nacht nicht der Geist von Theatergründer Bertolt Brecht erscheinen würde.
So wahr. Theaterschlaf ist der beste. Doris Schifanowske, vielen Dank. Um das NATO-Treffen zum Schutz der Ostsee, darum geht es unter anderem ab 18.10 Uhr in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.